Höret, höret und willkommen zum Altdorfer Herold Folge 19. Heute mit Paul und mir. Hallo Paul.
Hallo.
Und heute werfen wir einen Blick auf zwei Regionen der Warhammer-Welt, die zwar immer wieder auftauchen, aber nur am Rand erwähnt werden. Ind und Nippon. Die liegen beide östlich von den bekannten Reichen des Imperiums, jenseits der Länder der Finsternis, angrenzend an Kartei und sind beide umgeben von Legenden, Halbwissen und jeder Menge Mythen.
Kartei ist ja selber erst kürzlich komplett in die Riege der Warhammer-Völker aufgenommen worden. Ind und Nippon gehören aber immer noch zu den Regionen der Welt, die nie offizielle Bücher bekommen haben. Über diese zwei Regionen gibt es immer noch nur Erwähnungen in den Armeebüchern anderer Fraktionen.
Ja, das ist eben auch das Problem. Ich habe drei Bücher durchgeblättert, in der Hoffnung, irgendwas über die zu finden. Das Lustria-Kampagnenbuch, das Söldner-Armee-Buch und ich habe noch das Old World Bestiary, das habe ich mir mal auf der Taktika gekauft. Aber da stehen meistens nur zwei, drei Sätze drin. Deswegen ist es relativ knifflig, was darüber rauszufinden.
Ja, safe. Aber zum Glück leben wir ja nicht in der alten Welt und haben das Internet und können da für euch recherchieren. Dann lass uns doch erstmal zum Hobby-Progress gehen, bevor wir uns in die Lore stürzen.
Ja, hast du welchen?
Ja, wie so oft habe ich keinen Fantasy-Progress. Das stagniert einfach bei mir, ich weiß auch nicht warum. Aber wir dachten uns, bevor hier immer keiner was erzählt, können wir auch generell einfach über Hobby-Progress reden. Und ich arbeite momentan an einer Necromunda-Bande. Ich habe mich irgendwie begeistern lassen und bastel mir gerade Jeans-Dealer-Kult zusammen. Beziehungsweise sie sind fertig gebastelt. Schön. Vielleicht will ich sie sogar heute noch fertig anmalen. Ich hatte letztens mein erstes Spiel, das hat super Spaß gemacht. Grüße gehen raus an den lieben Volker. Der hat mir das beigebracht und ich mag die Regeln total gerne. Die erinnern mich an altes 40k. Sind super witzig zu spielen und irgendwie auf den ersten Blick auch total einfach.
Ist schon. Also, ich weiß nicht, ob du das gespielt hast, ist schon Mortime im Endeffekt in 40k einfach, ne? Also, so habe ich es mir mal vorgestellt. Ich habe selber noch nicht gespielt, aber wenn jemand Necromunda gesagt hat, dann war es immer, ah, okay, ist halt 40k Mortime.
Jein, also Mortime ist deutlich komplizierter und randomer, was so Würfeln und Sachen angeht und so. Eigentlich würde ich sagen, das ist, wenn du so dritte, vierte, fünfte Edition 40k gespielt hast. Das runtergebrochen als Skirmisher. Also okay. So Sachen wie, du darfst nicht messen, bevor du dich bewegst. Also musst du jetzt sagen, ich gehe da hin und sowas.
Sowas liebe ich aber.
Und dann sind da halt noch so lustige Zusatzsachen mit eingebaut. Und die Tiefe kommt dann halt durch irgendwie Kampagnen oder Fraktionsregeln. Aber an sich das Grundprinzip, wie man das spielt, ist halt ja super easy. So.
Ja, aber ich meinte jetzt schon so auf Bezug auf, das ist auf Kampagnen ausgelegt, also dass du halt deine Bande mitnimmst und die kriegen dann nach der Schlacht, je nachdem, wenn da einer verletzt wird, kriegt er halt einen Malus, was ausgewürfelt wird und können Erfahrungspunkte sammeln und sich dann verbessern und sowas.
Ja, genau. Also du kannst natürlich damit auch so One-Shots spielen, ist auch kein Problem, einfach eine Kneipenschlägerei oder sonst was, aber an sich ist es auf Kampagnen ausgelegt. Aber ich sag mal, es ist jetzt nicht so völlig random wie bei Mordheim, dass du da dein ganzes Gold in deinen krassen Chef reinsteckst und dann erstes Spiel, zack, ist er tot. Und dann hast du alles verloren. Ganz so ist es dann doch nicht bei Necromunda. Einfach ein bisschen moderner, würde ich sagen.
Ja, also ich finde Jeans-Dealer-Kulte mega cool. Ich habe auch gerade Rogue Trader am PC durchgespielt und da spielen Jeans-Dealer-Kulte auch eine Rolle. Und da habe ich mich auch wieder gefreut, als sie aufgetaucht sind und wie das so erklärt wird, wie die sich einzecken und so.
Ich habe auch Quatsch
aber
erzählt.
Was mich immer
fällt mir gerade auf. Nicht Jeans-Dealer, Corpse Grinder. Ich komme immer durcheinander
mit Corpse Grinder. Fast das Gleiche.
Meine Güte.
Toll. Jetzt habe ich gerade alles aufgebaut auf Jeans-Dealer. Aber wenn du Jeans-Dealer sammeln würdest.
Ich habe auch Jeans-Dealer. Also ich habe die Maystrain Jeans-Dealer aus der neuen Starterbox. Die habe ich auch. Also ist es nicht ganz so falsch.
Ich fand es auf jeden Fall immer doof, dass die immer hier so Minenarbeiter waren. Weil ich hatte mal auch überlegt, mir Jeans-Dealer aufzubauen und die dann so Innsmouth-mäßig aufzubauen, dass die alle so verschiedene keine Ahnung, so Tentakeln haben oder gut, Tentakeln sind jetzt nichts Besonderes bei Jeansstealern, aber halt sowas Maritimes. Ist aber, glaube ich, eine riesige Umbauarbeit, das zu machen, weil irgendwie alles bei Jeansstealern darauf ausgebaut ist, dass sie in Minen gearbeitet haben. Was ja auch im 40K-Universum nicht so selten ist. Also,
ja, so aber lustig, dass du es sagst. Ich habe hier schon ein Probemodell gebaut. Schicke ich dir ein Foto nachher. Es geht, also es ist Cthulhu-esque, geht aber nicht in so eine maritime Richtung. Ich habe Delac-Unterbeine genommen, also diesen langen Mantel. Kador-Oberkörper. Und dann ein so ein Jeansstealer-Kopf, der so Tentakeln am Mund hat, wie Cthulhu, raufgesetzt.
Ja, 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 ja. Ja,
so ein bisschen wie so ein Kultist, Priester-mäßig.
Ja, ist auch cool.
Und das finde ich auch total geil. In dieser neuen Lore von Hive Secundus bei Necromunda geht es ja darum, dass es da einen anderen Hive gibt. Ganz runtergebrochen, ich bin jetzt kein Necromunda-Lore-Experte. Ich finde die Lore auch ehrlich gesagt nicht so mega spannend. Da gibt es aber einen Magus Biologus, also so einen Mechanikum-Typen, der irgendwie mit Jeansstealern rumhantiert hat und gleichzeitig die Jeansstealer-Infektion da in diesem Hive hat den Kontakt zur Tyranniden-Flotte verloren. Also die sind sozusagen, agieren autonom und sind jetzt nicht die Vorboten von der Tyranniden-Invasion. Und der Mechanikum-Typ wurde irgendwie geklont, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall ein Jeansstealer-Mechanikum-Priester.
Mischmasch.
Finde ich total cool. Also das ist echt mal was ganz anderes.
Ist ja dann auch total wild, weil ja der Magos theoretisch Fleisch als schwach ablehnt, aber die Jeansstealer ja Mutationen und so als Geschenke ansehen.
Ja, aber wenn du dann vielleicht als Magus Biologus irgendwie denkst, ja, das ist halt besseres Fleisch als normales Menschenfleisch.
Ja, ist die neue Evolutionsstufe. Ja, sehr gut.
Und was ging bei dir? Ich habe gesehen, du hast kräftig an Skaven gebastelt. Skaven, Entschuldigung.
Ja. Ach, alles gut. Ist ja so oder so. Ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern in den 90ern, wo alles Skaven gesagt ja, ich habe ja mit Nico ausgemacht, dass wir bis zum Januar uns eine Deadline gesetzt haben, um 2000 oder 3000 Punkte Fantasy-Armeen aufzubauen. Eher Chaos-Zwerge, meine heißgeliebten Chaos-Zwerge und ich Skaven. Und da habe ich jetzt weitergemalt und habe Rattenoger bemalt. Also den Rattenoger, der die Höllenglocke bedient, in Anführungsstrichen, und auch noch normale Rattenoger. Und da bin ich echt zufrieden mit. Und ja, langsam wächst es und es sieht auch echt schön aus. Ich bin ja immer so ein Mensch, ich muss das dann mir nochmal alles, muss das alles nebeneinander stellen, alles, was ich bis jetzt bemalt habe. Und dann sieht es halt auch armeemäßig aus und dann freue ich mich.
Stark.
Ja.
Und direkt deine Nemesis als erstes Spiel ist ja auch perfekt eigentlich.
Ja.
Kleine Leute gegen kleine Leute.
Ja, ich bin echt mal gespannt. Also ich habe ja in der letzten Folge meine Armeeaufstellung preisgegeben und Nico hat mir fairerweise seine auch preisgegeben. Er hat schon Dinger, die, also habe ich noch nie im Tabletop gegen gespielt, aber ich kenne sie aus den Total War Videospielen und da habe ich sie gehasst wie die Pest. Also mal schauen. Er hat auf jeden Fall Dinge, die sehr gut durch große Einheiten flügen können. Und ich habe sehr viele große Einheiten. Also verdammt, im Sinne von viele Modelle. Aber ich habe auch Einheiten, die, wenn ich gut würfel, was ich wahrscheinlich nicht tun werde, aber theoretisch auch seine sehr gut auseinandernehmen können. Aber mal schauen.
Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Bei Nico ist ja immer, sind ja immer die Nico-Regeln im Spiel und das Würfelglück ist auch meistens auf seiner Seite.
Ja. Kombiniert mit meinem Würfelpech ist das implodiert irgendwas, ich weiß nicht. Aber ja, ich habe mir jetzt auch nochmal Strudurplatten geholt. Wir wissen ja noch gar nicht, ob wir es hier spielen oder in Hamburg dann. Aber ich will mir so oder so eine Fantasy-Platte bauen und da bin ich noch nicht dran, aber die Planung läuft auf jeden Fall. Das will ich auch noch machen.
Hast du schon eine Idee? Wird sie klassisch Old World grün mit grünen Hügeln?
Ja, also sie wird auf jeden Fall, glaube ich, relativ flach, weil bei Old World ist es, glaube ich, klüger, wenn man sich Terrain holt, was man dann draufstellen kann. Obwohl ich es eigentlich auch lieber mag, wenn es in der Platte schon verbaut ist. Ich habe überlegt, ob ich das erste Mal mit Resin, also mit so Flüsse und so darstellen will, dass zumindest mal irgendwie so ein kleiner Flusslauf da lang geht. Und dass ich die große Platte auf jeden Fall in vier Teile teile, dass man die so ein bisschen modular aneinanderlegen kann. Aber ich weiß noch nicht, wie das funktioniert, weil ich habe ja auch erst eine Platte für 40K gebaut. Und die sieht auch okay aus, also ich bin damit auch zufrieden, aber ist jetzt auch kein Meisterwerk und dann muss ich mal schauen. Besonders, also ich will sie schon grün, aber halt schon so ein bisschen herbstlich auch. Mhm. Das ist halt eine Menge Streu auch, das man dann verbraucht, weil ich will nicht so einen Teppich.
Ja, safe. Das geht dann auch gut ins Geld auf jeden Fall.
Ja, aber ja, habe ich Bock drauf. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich es bis Januar schaffe. Also ich muss erstmal meine Scaven bemalen. Ich habe ja zum Glück schon die meisten so Masseeinheiten habe ich bemalt. Jetzt muss ich nur noch so Spezialisten bemalen, aber es dauert bei mir halt trotzdem meistens ziemlich lang.
Ja, wie das so ist, ne? Ja, cool. Dann lass uns doch rübergehen in unser heutiges Thema. Dann starten wir mit Int.
Genau. Und da muss man ja auch sagen, es gibt viele Informationen im Internet über Int und Nippon, aber man weiß oft auch nicht, ob das offizielle Informationen sind oder nicht. Behaltet das auf jeden Fall im Hinterkopf. Wir haben versucht, nur in Anführungsstrichen offizielle Informationen einzuarbeiten, jetzt nicht irgendwelche Fanfiction. Es gibt ja auch oft bei 40K zum Beispiel, dass Dinge als gegeben genommen werden, die eigentlich überhaupt nicht offiziell sind. Und das sind einfach nur irgendwelche Fantheorien, die sich selbstständig gemacht haben. Ich habe versucht, das zu vermeiden. Aber ich habe auch nicht so viel Ahnung von denen, ne? Die sind ja nie offiziell irgendwelche Armeebücher und so aufgetaucht, von daher alles ein bisschen
mit Vorsicht zu genießen.
Mit Vorsicht zu genießen, genau. Jedenfalls, Int liegt südlich von Katai, da waren wir ja letzte Folge, hinter den Trauergebirgen, zwischen Dschungeln, Flüssen und uralten Städten erstreckt sich das Reich, das von einer tiefen Spiritualität und einer großen Schere zwischen der armen Bevölkerung und ihren reichen Herrschern geprägt ist. Und wer sich bei Katai schon darüber gefreut hat, wie subtil die Anspielungen an bestehende Nationen sind in unserer heutigen Welt, der wird sich heute besonders freuen bei Int und Nippon, das kann ich schon mal sagen. Jedenfalls, imperiale Gebilde sprechen von prächtigen Tempeln, goldenen Türmen, aber auch von wilden Dschungeln, in denen uralte Wesen hausen. Und die Händler der alten Welt schätzen die Gebiete für ihre exotischen Gewürze und Dinge wie Jade und Seide. Um Int rum existieren auch viele kleine Inseln, die auch von den Hochelfen besetzt wurden, beziehungsweise die Hochelfen haben teilweise auch Außenposten darauf errichtet, um diplomatische Beziehungen aufzubauen.
Außerdem ist Int auch keine vereinte Nation. Das Land ist gespalten in viele kleine Königreiche, die alle eigene Herrscher haben. Ähnlich verhält sich das auch mit der Religion. Also in fast allen Beschreibungen wird Int als hochreligiöses Land dargestellt. Anders als das Imperium beschränken sich die Menschen aus Int aber nicht auf eine Handvoll Götter, sondern beten zu einem Pantheon von ganz vielen tausenden verschiedenen Göttern. Manche stehen für Tugenden wie Weisheit, Geduld oder Mut. Andere sind Kriegsgötter oder Naturgeister, die in Tiergestalt erscheinen. Scheinbar gibt es für jede Handlung einen Gott. Und diese Religion prägt das gesamte Leben vor Ort, vom einfachsten Bauern bis zum König.
Wenn man jetzt auf das Militär von Int guckt, lässt sich da leider wenig Offizielles finden. Int befindet sich auf jeden Fall in einer dauerhaften Rivalität mit Katai. Das ist ihr nächster Nachbar. Also müssen die Leute aus Int schon eine ziemlich schlagfertige Armee haben. Mit Katai kann sich schließlich nicht jeder anlegen. Das weiß man spätestens seitdem jetzt das Katai-Armeebuch rausgekommen ist und man gesehen hat, was Katai so alles aufs Schlachtfeld bringen kann.
Also können wir schon davon ausgehen, dass es wahrscheinlich ähnlich große und auch mächtige Einheiten hat. Wie,
also sie müssen irgendwas haben, was sich mit Drachen anlegen kann, von daher.
Ja, oder mit den Sentinels.
Ja.
Aber auch zu anderen Nationen, die weiter weg sind, hat Int indirekt Kontakt.
Das ist ähnlich wie Katai. Also zumindest gibt es den Kontakt, wenn man einige Monate Zeit hat und sich eine schwer bewaffnete Karawane leisten kann.
Falls man Zeit und Geld dafür hat, kann man sich nämlich über die Elfenbeinstraße durch die alte Welt vorbei an Karak Dras, dem Todespass und Berg Grimfang in die heulende Wüste und durch die Länder der Finsternis begeben. Wenn man dann noch lebt, muss man nur noch durch das Gebiet der Chaoszwerge. Dann ist es nur noch ein kleiner Sprung auf die Gewürzstraße. Kurz durch die Einöde von Asgore mit ihren heimlichen Schwefelgruben und ständigen Knoblauchüberfällen. Und schon ist man in Int. Easy peasy also.
Klingt alles super einfach. Als würde man einfach in den Bus steigen und direkt in Int aussteigen.
Das klingt wie eine Reise nach Wuppertal.
Ja, das ist richtig. Fairerweise muss man aber halt auch sagen, schafft man es einmal hin und zurück, dann kann man sich zur Ruhe setzen im Endeffekt und hat ausgesorgt. Dann ist man ein reicher Mann. In der alten Welt zahlen Händler Traumsummen für Gewürze, Waffen und Seide aus Ind. Fast so wie früher hier in der Welt.
Ja, also wenn ihr es immer noch nicht erraten habt, was dieses Land darstellen soll, es ist natürlich Indien.
Russland.
Wer kennt sie nicht? Die feine Seide aus Russland. Ja, und in Ind gibt es dann noch mythische Gestalten, die das Land so einzigartig machen. Allen voran den Affenkönig von Ind, den haben wir ja schon in Folge 17 besprochen, als es um Kartei ging. Da könnt ihr gerne nochmal zu reinhören. Und dann gibt es noch die Tigermenschen von Ind. Die werden hier und da mal erwähnt. Man findet immer mal wieder Informationen, die sich aber auch mal gerne widersprechen. Also mal kurz, was wir dazu rausgefunden haben. Die Tigermenschen von Ind hausen angeblich in den dichten Dschungeln des Landes. Es gibt nur sehr selten Sichtungen, aber überall erzählen Mütter ihren Kindern gruselige Geschichten dieser Geister, um sie davon abzuhalten, zu tief in den Dschungel einzudringen. An den Wegesrändern gibt es regelmäßig kleine Schreine, an denen die Bewohner des Landes Opfergaben hinterlassen, um die Tigermenschen zu besänftigen und unbescholten durch ihre Länder reisen zu können.
Wo ich da ja gar nicht weiß, ob sich da auf indische Folklore bezogen wird oder auf japanische, weil in Japan gibt's ja, da habe ich so ein ganz altes Gruselbuch aus den 80ern von meiner Mutter noch, und da geht's ja um Fuchsmenschen, also da werden die ähnlich beschrieben, so die verstecken sich irgendwo im Hinterland, manchmal können sie auch menschliche Gestalt annehmen, man weiß aber nie so genau, sind die gut, sind die schlecht, manchmal beschützen die jemanden, manchmal bringen die jemanden um. Weiß man nicht, was GW sich dabei gedacht hat.
Ich glaube, man kann zusammenfassen, als GW sich damals das alles ausgedacht hat, hatten die wahrscheinlich nicht so viel Ahnung von den Regionen in Fernost. Wir haben da auch nicht so viel Plan von, aber
nee.
Ihr seht, in welche Richtung es geht.
Aber allgemein kann man halt auch sagen, niemand ist wirklich sicher, was die Tigermenschen sind. Das ist im Universum von Warhammer Fantasy, weiß man halt nicht, sind das lokale Chaosmutationen? Also sind es einfach Tiermenschen aus Ind oder sind sie göttlicher Herkunft und sind gekommen, um die Länder zu beschützen? Da gibt's nämlich einerseits Beispiele, in denen die Tigermenschen ein Dorf verteidigen, ein anderes Beispiel, wo sie ein Dorf einfach niedermachen. Es wird aber zum Beispiel auch gesagt, dass sie das Schlechteste aus Mensch und Tiger miteinander verbinden. Und wenn man bedenkt, dass Tiger auch nur große Katzen sind, ist das so ziemlich die schlimmste Kombination aller Zeiten.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es Tiermenschen sind. In der Tiermenschen-Lore, wenn man sich da die Armeebücher anguckt, steht ja auch, dass es Tiermenschen überall auf dem Planeten gibt und dass das jeweils ja, verschiedene Mutationsarten sind, ne? So wie in Lustria, da irgendwie gibt's ja, glaube ich, Schlangenmenschen, die halt eine Version der Tiermenschen sind. Aber so genau wissen wir es halt nicht.
Die werden in dem Tiermenschen-Armeebuch auf jeden Fall auch erwähnt. Da gibt's eine DIN-A4-Seite mit sozusagen in Anführungsstrichen Tiermenschen aus verschiedenen Regionen und da werden auch die Tigermenschen erwähnt. Also man weiß es nicht.
Genau. Und am Ende haben wir auch gesehen, es gibt mittlerweile mehrere Fan-Armee-Bücher, nach denen sich Leute komplette Armeen gebastelt haben zu sowas wie Tigermenschen oder ähnlichem Kram.
Fand ich auch ziemlich cool, dass ich im Internet gesehen habe, dass manche Leute wirklich Figuren aus anderen Universen genommen haben und sich dann eine komplette Int-Armee draus gebaut haben. Wahrscheinlich auf Basis vom, weiß ich nicht, Imperium oder vielleicht auch Chaos, aber es sah auf jeden Fall ziemlich beeindruckend aus. Das war's aber soweit von Ind. Wie gesagt, es gibt nicht so viel. Von einem mysteriösen Nachbarn Karteis gehen wir nun aber zum anderen.
Ja, kommen wir zu Nippon, dem Inselreich weit östlich von Kartei. Wem es vielleicht noch nicht aufgefallen ist, das isolationistische Nippon ist das Warhammer-Äquivalent zu unserem Japan. Games Workshops Ideenreichtum at its best.
Ja, das ist wirklich sehr subtil. Nippon gilt ganz anders als Japan, als streng hierarchische Gesellschaft und wird zwar offiziell von einem Alleinherrscher, genannt der Heiligen Sonne, geführt. Die eigentliche Regierungsmacht im Alltag haben aber die sogenannten Samurai. Habe ich noch nie gehört, das Wort. Finde ich super seltsam. Das sind hunderte Feudalherrscher der Kriegerkaste Nippons, die alle ihre eigene Gebiete im Land besitzen, ähnlich wie Feudalherren im europäischen Mittelalter. Dadurch, dass die Samurai sich um die alltäglichen Dinge im Reich kümmern, haben sie jeweils auch das Recht darauf, die Steuern einzutreiben und Armeen auszuheben. Meistens dann, um untereinander Krieg zu führen. Und überraschenderweise sind Disziplin, Ehre und Loyalität die zentralen Werte.
Ja, die zentralen Werte, das klingt auch, als wäre das irgendwie, das könnte auch eine Hardcore-Band sein oder so. Disziplin, Ehre, Loyalität. Im Gegensatz zu Int sind die Einwohner Nippons religiös eher pragmatisch veranlagt. Dennoch gibt es im Land viele Mönchsorden, die den sogenannten Orangen Simka anbeten. Und wer hätte das gedacht, auch eine Kampfkunst ausführen. Einige Bewohner Nippons beten wohl auch zu einem gewissen Zin, welcher rein zufällig ähnlich klingt wie ein gewisser Chaosgott.
Also Korn.
Genau.
Die Nipponer, ähnlich wie Völker in unserer Welt, bleiben lieber unter sich. Es gibt aber auch kulturellen Austausch mit anderen Völkern und Nationen. Über viele Handelshäfen in Katai gelangen Güter wie Saka, auch noch nie gehört, oder Porzellan und Schwerter in Teile der alten Welt, wo die für ihre Fremdartigkeit geschätzt werden. Gerade Marienburg hatte seine Finger mit dem Spiel. Es ist auch die einzige Stadt in der alten Welt, in denen Menschen aus Nippon leben. Und wie gesagt, auch die Hochelfen unterhalten einige Außenposten in Nippon. Die haben ja gefühlt überall Außenposten.
Ja klar, wieso auch nicht, ne?
Ja.
Und natürlich gibt es auch Skaven in Nippon.
Hey!
Der Clan Eshin, der ja für einige Zeit im fernen Osten verschwand, wurde maßgeblich von den Meuchelmördern Ninja-Kampfkünsten Ins, Kateis und gerade Nippons geprägt und hat damit seine eigene Nische in der Skaven-Gesellschaft gefunden. Wirklich jeder Skaven fürchtet Clan Eshin und alle investieren enorme Summen, um sich die trügerische Sicherheit vor den Assassinen zu erkaufen. Wie kommt es eigentlich, dass wir in jeder Folge über Skaven reden? Jeremy, du streust das doch hier immer
weiß
ein.
Ich nicht. Könnte sein. Weiß nicht. Die sind halt auch überall mit ihren kleinen Tunneln und ihren kleinen Pfötchen.
Siss.
Abgesehen von Assassinen wird Nippon aber auch von einer enormen Marinestreitkraft geschützt, welche der Grund sein dürfte, warum das zahlenmäßig stark überlegene Katai Nippon trotzdem als lokale Bedrohung ansieht und auch die Plünderungen durch Dunkelelfen zumindest einigermaßen in Schach gehalten werden können.
Die Landarmeen hingegen werden von den Samurai angeführt. Diese kämpfen nach einem strengen Ehrenkodex und versuchen sich immer weiter in der Kampfkunst zu perfektionieren. Das führt so weit, dass einige, sobald sie ihren Peak erreicht haben, in eine Art Fatalismus verfallen. Sobald sie bemerken, dass ihre Fähigkeiten auf der Stelle treten, entscheiden sich einige dafür, dass jetzt die Zeit ist, ihren Gott zu treffen. Also begeben sie sich für einen letzten Kampf, umwickelt mit Sprengstoff in den Kampf. Sogenannte Kamikaze-Einheiten gibt es aber auch unter der normalen Armee Nippons. Habe ich auch noch nie von gehört, von diesem Begriff. Da hat sich GW wirklich echt wieder was ausgedacht. Unglaublich.
Vielleicht sind die auch in Flugzeugen unterwegs, man weiß es nicht.
Wie auch in anderen Armeen besteht ein großer Teil von den eingezogenen Truppen, also zum Beispiel Bauern, die als entbehrliche Frontschweine gehalten werden, aber sehr diszipliniert und ihren Heeren untergeben sind. Bewaffnet sind sie oft mit Speeren, Langbögen oder sogar Arkebusen, also Schwarzpulvergewehren.
Einige Spezialeinheiten von Nippon sind, wie schon erwähnt, die Kriegermönche, die waffenlos kämpfen und eben Ninjas, die Ninja-Kram machen. Artillerietechnisch haben die Armeen Nippons Zugriff auf die klassischen Steinschleudern und Speerwerfer, die man eigentlich in jeder Warhammer-Fantasy-Armee findet, aber eben auch zu Schwarzpulverwaffen wie Kanonen und Lafettenraketenwerfern. Die sind den Höllensturm-Raketenlafetten des Imperiums ziemlich ähnlich. Zusätzlich zu den Sprengladungen werden aber auch Silvesterraketen verschossen, um die Gegner zu verwirren. Also, wer schon mal Mulan gesehen hat von Disney, der weiß, wie das funktioniert.
Und natürlich darf auch in Nippon etwas nicht fehlen, und zwar irgendwelche Monster. Es ist ja immer noch Fantasy. Da haben wir einmal die Kirin, welche Einhörnern ziemlich nahe kommen, und die Tempelwächterhunde. Jeder hat bestimmt schon mal einen dieser antiken Figuren gesehen oder in der Hand gehabt, welche diese Hunde zeigen. In Nippon flankieren diese wichtige Tempel, Gräber und so weiter und können im Falle eines Krieges zum Leben erweckt werden. Also auch schon wieder ein bisschen ähnlich zu den Sentinels von Katai, ne?
Ja, aber halt als Good Boys. Und damit enden eigentlich auch schon die offiziellen Infos zu Int und Nippon. Da die Folge aber ein bisschen kürzer wahrscheinlich wird und wir uns auch gedacht haben, wir hätten eigentlich mal Lust, noch ein bisschen über irgendwas zu quatschen, würden wir eine neue Kategorie einführen. Und zwar, Paul?
Die Seitengasse, wo wir uns abseits der Pfade bewegen und über dieses und jenes sprechen werden.
Exakt.
Da du es ja vorhin in deinem Hobby-Progress ein bisschen angerissen hast, würde mich mal interessieren, wie du eigentlich bei der Bemalung von der Armee so vorgehst.
Bei Warhammer Fantasy jetzt.
Ja, oder generell, ne?
Also, das Ding ist ja, ich tendiere ja zu Hordenarmeen. Also, ich habe zwar auch Space Marine Armeen, aber wenn ich so überlege, was ich bis jetzt für Warhammer im Allgemeinen so bemalt habe, dann waren das Death Corps, Tyranniden, Skaven, also alles, wo man viele Modelle braucht.
Das ist immer die beste Idee für jemanden, der eigentlich keine Zeit hat.
Ja, ja, total. Wobei, ich perfektioniere das langsam. Viele Leute mögen das nicht, aber ich mache viel Batch-Painting. Zum Beispiel bei den Skaven. Da habe ich von Anfang an gesagt, wenn ich jede Figur so bemalen möchte, dass sie super gut aussieht und ich da irgendwie mein Bestes reinhänge, dann werde ich niemals damit fertig. Und ich hatte richtig Bock, mir eine Skaven-Armee aufzubauen, damit ich auch damit spielen kann. Also habe ich mir überlegt, ich bemal die Figuren einzeln nicht scheiße, aber ich mache mir da auch nicht irgendwie den Druck, dass ich jede Figur perfekt highlighten muss und bla bla. Also habe ich mir gedacht, bemalst du halt Regimenter, weil im Endeffekt Warhammer Fantasy ist ein Regimentsspiel. Du siehst sowieso nur die Regimenter. Du guckst auf die ersten zwei Reihen maximal und danach könnte theoretisch auch alles grau sein und es wird schon fast gar nicht mehr interessieren. Nach dem Motto gehe ich jetzt auch vor. Also ich gebe mir immer noch Mühe bei jeder Figur, aber ich habe halt auch jetzt über die Dauer meinen Aufwand so runtergecuttet, dass die Figuren noch gut aussehen, aber dass ich damit keinen Golden Demon gewinnen würde. Und dann eher darauf geguckt, wie ein Regiment für sich aussieht.
Mhm. Und benutzt du da irgendeine spezielle Technik, also irgendwie das moderne Wort Slapchop oder Speedpaints oder was auch immer?
Speedpaints habe ich jetzt erst vor kurzem im Endeffekt großartig mit angefangen. Also ich mache halt viel Trockenbürsten. Ich bin ein Fan von Trockenbürsten. Ich finde, das ist kontrolliertes Trockenbürsten, ist komplett unterschätzt. Ich finde, kontrolliertes Trockenbürsten sieht viel natürlicher aus, als alles zu highlighten. Und Ölfarbe auch viel. Wobei ich das jetzt bei den Skaven nicht so viel gemacht habe, aber ein Ölwash am Ende ist eigentlich immer ein Plus, meiner Meinung nach.
Machst du dann,
das bringt immer alles nochmal mehr raus.
Machst du dann einfach eine Ölwash oder machst du diese Reductive Painting Technik, also alles mit Ölfarbe anmalen und dann mit einem Q-Tip wieder entfernen?
So eine Mischung aus beidem. Also ich habe mir selber so eine Mische gemacht aus Ölfarben, aus Schwarz und Dunkelbraun und washe die Figur im Endeffekt damit.
Mhm.
Aber am Ende, also dann lass ich ein paar Minuten, also was heißt ein paar Minuten, lass ich so eine Stunde lang antrocknen und dann fange ich an mit Q-Tips wieder so ein bisschen davon abzunehmen. Ich benutze das so ein bisschen wie ein Wash, aber es bleibt halt schon viel an der Oberfläche kleben. Und das, was an der Oberfläche kleben bleibt, das nehme ich dann teilweise wieder zurück. Mal mehr, mal weniger. Je nachdem, wie es mir gerade gefällt. Und ich finde, das ist eigentlich immer ein Upgrade. Und jetzt bei den Skaven habe ich aber zum Beispiel die Clan-Ratten. Die sind super simpel. Also das ist wirklich viel Trockenbürsten einfach. Also nicht mal Basefarben so klassisch aufbringen, sondern selbst die Basefarben drüber trockenbürsten. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt nur bei den Rattenogern und bei der Hellpit Abomination, da wo so viel Haut ist, da habe ich so ein Rezept, was ich liebe für Haut, das habe ich auch für meine Death Corps Death Rider Pferde benutzt, dass das so aussieht wie so kränkliche, ganz blasse Haut. Das benutze ich auch für meine Rattenoger und das ist auch ein bisschen aufwendiger, aber das sind halt nicht so viele Modelle und die sind halt auch relativ groß, von daher ist das machbar auf jeden Fall. Also 5 Rattenoger kann man damit bemalen. Müsste ich jetzt ein Regiment von 20 Rattenogern bemalen, dann würde ich mir auch wieder was anderes ausdenken, weil dann wird man auch nicht fertig.
Ja, safe. Ja, und ich finde, es klingt auch so bei etwas so, sag ich mal, natürlichen, in Anführungszeichen, wie Skaven, bietet sich das ja, glaube ich, auch an, was du machst. Also
ja, total. Also ich bin ein Fan von diesem Grimdark-Look. Bei Warhammer Fantasy ist das so ein bisschen 50-50, weil ich liebe auch diese super, jetzt zum Beispiel beim Imperium, liebe ich diese super farbenfrohen Armeen. Aber bei Skaven denke ich mir halt, die verbringen halt 99% ihres Lebens unter der Erde im Dreck. Warum sollten die irgendwie krasse Farben verwenden? Das ist dann immer so ein Ding, da gucke ich dann Bemaltechnik-Lore. So, dann versuche ich das miteinander abzustimmen.
Ja. Ich glaube, da sind wir uns auch alle im Podcast einig. Der Grimdark-Style ist der Way to go. Heavy Metal kann sich hinten anstellen. Finde ich auch einfach realistischer.
Also ist halt immer so die Frage, ne? Wie gesagt, bei Imperium finde ich es zum Beispiel auch super cool, wenn die so richtig farbenfroh sind. Oder bei Bretonen, bei den Rittern. Die werden dann rausgeputzt, um ihre Grafschaft aufs Schlachtfeld zu tragen. Dann finde ich es auch cool, wenn man da irgendwie 20 Stunden an einem Ritter verbringt, um dem noch 10 Freehands da irgendwie drauf zu ballern. Aber erstens bin ich da zu schlecht für. Und zweitens sammle ich halt auch einfach immer Armeen, die loremäßig auch eher dreckig sind.
Ja, auf jeden Fall. Obwohl ich mir da auch denke, na klar, sind die Farben von solchen Armeen bunt, aber die sind ja trotzdem im Kampf. Also ich baue ja keine Armee, die gerade auf eine Parade geht. Und dann können die Farben ja meinetwegen gelb, rot, schwarz, was auch immer sein. Dreckig werden sie trotzdem.
Ja, ja, total. Mhm. Ich finde auch bei jetzt so bretonischen Rittern und so sieht es auch super gut aus. Dieser Kontrast, wenn du dann halt die Superfarben froh bemalst und dann Ölfarbe drüber klatscht. Du kannst ja die Kontraste super gut machen, dass du halt die erhabenen Stellen von dem Waffenrock, die sind dann halt strahlend gelb. Aber in den Falten ist es halt super dreckig.
Ja.
Und das bringt halt das ja eigentlich noch besser zum Vorschein, dass die Farben dann so knallen. Dass die halt auch mal richtig knallig waren, aber der ist halt seit 20 Jahren im Krieg. Deswegen ist der halt auch ein bisschen dreckig.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, also ich gehe auch recht ähnlich, würde ich sagen, an Armeen ran. Ich benutze gar kein Trockenbürsten, aber ich mach's eher so, ich mach die Basefarben rauf, ganz stark saturiert. Und versuche immer so ein bisschen hellere Farben zu nehmen, als ich eigentlich am Ende haben will. Und bei einer Armee achte ich dann aber dafür nicht so sehr darauf, ob ich übermal oder nicht. Weil dann schlonze ich richtig mit Streaking Grime rum. Also das ist so ein Enamel Wash. Und dann wird, nachdem ich den Basecoat drauf gemacht habe, kommt da ein Lack drüber. Am besten Glanzlack. Weil dann läuft das Öl besser über die Figur. Und dann kommt über die ganze Figur Streaking Grime und dann entferne ich das wieder mit White Spirit und einem Q-Tip. Das Streaking Grime legt sich meistens auch so in die Ecken, dass wenn du übergemalt hast, das einfach eh verdeckt wird, dann ist es nämlich egal. Und dann gehe ich nur noch mal ein bisschen drüber, teilweise ein bisschen Highlights irgendwie, dass eine Klinge ein bisschen mehr glänzt oder so. Oder wo wirklich grobe Patzer sind. Aber ansonsten belasse ich das dann dabei. Dann kommt da noch mal ein Mattlack drüber und dann war's das eigentlich. Und ja, ich bemale das auch im Batch. Also eine Einheit und dann kommt da überall Blau drauf, dann kommt da überall Rot drauf, dann und so weiter. Und ich versuche immer von innen nach außen vorzugehen. Also sozusagen, also wenn man sich ne, so einen Menschen vorstellt, die Farbe, die am tiefsten ist, zuerst, weil dann hast du nicht so Probleme beim Übermalen. Also dann kommt die tiefste Farbe ist die Hautfarbe und da drüber liegt dann der Stoff, dann kommt halt der Stoff. Dann kommt das, was da drüber ist, also zum Beispiel ein Gürtel, dann Rüstung, whatever. Natürlich gibt es da manchmal kleine Ausnahmen mit irgendwelchen kleinen Details oder so, aber an sich ist das so das Vorgehen, was ich mache. Aber ich muss auch sagen, Armee bemalen macht leider nicht so viel Spaß. Deswegen hänge ich da auch immer ein bisschen hinterher.
Ja, bei mir ist Armee bemalen immer, das Bemalen an sich macht ja, nicht so viel Spaß, aber wenn man dann fertig ist, dann sieht's halt auch geil aus. Wenn man so 10 Clanratten bemalen muss, dann ist das nervig, aber wenn die dann fertig sind und nebeneinander stehen, ich bin halt so ein Mensch, der muss mehrere Figuren nebeneinander stehen haben, um zu gucken, gefällt mir das Farbschema. Und wenn das dann passt, dann ist das schon echt schick. Man sieht dann halt, was man gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ich 20 Stunden lang eine Figur bemalen könnte, so wie irgendwie Dennis hier für seinen Golden Demon Eintrag, dass der dann irgendwie, weiß ich nicht, 50 Stunden an der Figur bemalt, da würde ich irgendwann die Krise kriegen. Ich habe auch das Gefühl, ich verschlimm besser dann irgendwann.
Mhm. Ja, ich glaube, das beste Vorgehen ist so eine Mischung. Also für mich persönlich, vor allem wenn ich so Killteams oder sowas anmale, dann ein bisschen Batch-Painting, aber auch so ein bisschen Zeit für Details, finde ich, ja, ich glaube, da kommt dann so das Beste bei raus.
Ja, ja, total. Ich glaube, gerade so Base-Farben, also wenn du halt weißt, okay, ich bemale jetzt irgendwie 5 Ultramarines, da bemalst du halt alle 5 erstmal blau, weil das kommt eh und da ist halt auch nichts, was da irgendwie outstanding wird.
Ja.
Die werden halt einfach blau.
Safe. Und ich muss aber auch sagen, ich habe mich auch mit Speedpaints rumprobiert. Es ist ein schneller Weg, aber am Ende, man sieht immer, dass Speedpaints benutzt wurden. Und um das zu umgehen, muss man so viel Aufwand aufwenden, dann benutze ich wieder lieber normale Farben. Also dann, ich benutze momentan Speedpaints eigentlich nur noch, eigentlich wie eine Wash oder so. Aber dieses klassische Slapchop da, man sieht das halt einfach immer. Das holt mich nicht so ab.
Slapchop habe ich einmal ausprobiert, war damit nicht so zufrieden. Ich benutze Speedpaints so als Basefarben im Endeffekt, weil ich das ganz praktisch finde, dass du halt die Details besser siehst. Im Endeffekt benutze ich das nur, weil ich dann besser weiß, wie ich malen soll. Also zum Beispiel bei meiner Höllenglocke und so habe ich Speedpaints für das Holz benutzt. Das ist halt dunkelbraun, da kann man halt auch nicht so viel falsch machen. Ich klatsche dann aber die Speedpaints da drauf und danach wird dann trotzdem noch trocken gebürstet und noch 3 Farben drauf gemacht und so. Mhm. Also ist jetzt nicht, dass ich die Speedpaints drauf mache und dann denke, oh ja, das sieht aber super aus. Ich weiß nicht, also ich habe schon Videos im Internet gesehen, wo Leute einen Slapchop gemacht haben und Speedpaints drüber geballert haben und dann denke ich mir, okay, das sieht besser aus, als ich mit normalen Farben male. Aber wenn ich das ausprobiert habe, nie. Ich benutze halt dunkelbraun Speedpaints mittlerweile echt gerne, um so Stäbe und so sozusagen zu basen und dann noch ein bisschen drüber zu brushen. Aber jetzt so als alleiniges Ding würde ich das auch nicht benutzen.
Airbrush ist natürlich auch immer eine große Hilfe, aber am Ende hat man so viel Zeit damit verbracht, das Ding aufzubauen, sauber zu machen und sonst was. Im Endeffekt benutze ich sie dann auch nicht mehr so oft. Aber bei großen Armeen.
Ich bin echt scheiße mit einer Airbrush.
Es ist halt auch eine Übungsfrage, ne?
Ja, ja, total. Ich bin echt immer neidisch, wenn ich sehe, was andere Leute mit Airbrush machen. Ich benutze eine Airbrush zu 90%, um Basefarben drauf zu machen. Das ist, um so Highlights zu machen und so, da bin ich viel zu kacke für.
Also ich mache das schon ganz gerne, aber da bieten sich Fantasy-Modelle einfach nicht so gut an. Also da brauchst du halt sowas wie Space Marines oder Panzer oder so, wo du halt auch was davon hast. Bei so einem kleinen Warhammer-Imperium-Soldaten, was willst du denn da airbrushen so, ne? Also, das lohnt sich da halt gar nicht.
Ja, ich habe ja meine Salamanders damals auch fürs Badab, habe ich ja auch geairbrushed, mit Basefarbe und mehreren Highlights. Das hat auch funktioniert, das sah auch gut aus, aber im Endeffekt habe ich halt trotzdem dann auch noch mal so viel mit dem Pinsel nachgemalt, dass ich mir dachte, ja gut, so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht gespart.
Ja, safe. Okay. Ich hoffe, dieser kleine Einblick hat euch irgendwie gefallen. Ihr fandet das interessant. Ihr schreibt uns doch gerne, ob ihr sowas gerne öfter hören wollt. Ich weiß, so Bemalungsthema ist jetzt vielleicht auch nicht jedermanns Interesse. Aber es wird ja jetzt auch jedes Mal was anderes sein. Und vielleicht habt ihr auch mal einen Vorschlag, wo ihr irgendwie meint, das wäre total spannend, wenn wir da mal drüber reden, außerhalb der normalen Lore. Und bis dahin sag ich erstmal, danke, dass du dabei warst, Jeremy, heute. Und
ja, immer gern.
Obligatorisch folgt uns auf Instagram, Altdorfer Herold Podcast. Kommentiert, liked, subscribed bei Spotify. Und jetzt fehlt uns eigentlich nur noch die Playlist. Hast du da was Schönes heute ausgesucht, Jeremy?
Nein, leider gar nicht. Ich habe nichts gefunden. Es wird immer schwieriger mit den. Also, ich habe genug Songs. So ist es nicht. Das Problem ist, dass ich Songs suchen muss, die. Wir wollten ja die Playlist so machen, dass man die während des Spiels hören kann. Das wird immer schwieriger. Aber ich vertraue darauf, dass du auf jeden Fall einen Song hast, der dazu passt.
Vielleicht könnt ihr uns ja auch mal schreiben. Wir haben ja bisher versucht, die Playlist thematisch zu halten, ob ihr sie überhaupt hört. Und wenn ja, habt ihr auch Bock auf ranzigen Schrammelpunk von Jeremy? Dann können wir das jetzt
wirklich
da reinmachen. Wenn es eher thematisch bleiben soll mit etwas Dungeon-Synth und Black Metal und fantasy-lastiger Musik, dann sagt uns auch das gerne. Ich habe auf jeden Fall heute mitgebracht Twilight Citadel von Lost Age. Hat nichts mit dem Thema zu tun, ist aber ein super Dungeon-Swift-Song.
Ja, toll. Wenn sie sich mit dem Thema zu tun hat, dann habe ich ja falsch gesucht.
Ja, dann fürs nächste Mal, Jeremy. Da hast du jetzt Pech gehabt. Okay, damit verabschiede ich mich in die Nacht und wir hören uns beim nächsten Mal.
Auf jeden Fall. Und dann geht es weiter mit einem Big Player der Warhammer Fantasy Welt, den wir bis jetzt sträflichst vernachlässigt haben. Nämlich Vampire. Ich vermute fast, das wird nicht bei einer Folge bleiben, weil Vampire sind schon eine relativ große Sache in der Warhammer Fantasy Welt.
Das stimmt. Diesmal endlich wieder ein Thema, wo es genug Lore zu gibt. Leider haben wir es nicht geschafft, es passend zum Oktober zu machen. Es wäre schön gewesen zu Halloween, aber ich glaube, die dunkle Jahreszeit, egal in welchem Monat, ist schön für Vampire.
Ja.
Alles klar. Macht's gut, Freunde. Tschüss.
Ciao, ciao.